Ja, guten Abend. Ich bin leider ein wenig erkältet. Seit gestern bin ich beim Dauerhusten fast. Und ich hoffe, dass ich durchhalten kann oder meine Stimme durchhält. Sonst muss Stefan ist schon vorbereitet, der sitzt schon da. Ja, lass uns nochmal zum Anfang beten. Ja, Vater, wir kommen zu dir und bitten dich, dass du zu uns redest. Herr, wir können hier nichts von uns aus produzieren. Und das bringt nichts. Was immer wir produzieren sollten, würde nicht tauglich sein. Wir bitten dich, dass du sprichst, dass du redest. Und dass du mir auch Gnade schenkst, trotz Erkältung, dein Wort weiterzugeben. Danke, dass wir auf dich blicken, auch wenn wir jetzt im Alten Testament die Themen betrachten. Aber danke, dass du auch da schon präsent gewesen bist und dass du zu uns auch von dort reden willst. Und wir bitten dich, dass du uns hilfst zu verstehen. Amen. Ja, wir kommen jetzt in das 26. Kapitel hinein von 1. Mose. Wir haben letzten Mittwoch, von Abraham Abschied genommen. Er ist heimgegangen in einem hohen Alter. Und der Fokus, der wendet sich jetzt von Abraham. Von ihm wurde über Kapitel, viele Kapitel gesprochen. Und jetzt wendet sich der Fokus auf Isaak, seinen Sohn. Und letztlich ist das Kapitel 26 das Einzige, was so richtig ihn beschreibt. Ihn ganz alleine. Wir haben schon gesehen beim letzten Mal, dass Isaak geheiratet hat, aber sie hatten anscheinend ein Problem. Ein Problem, das nicht ganz unbekannt und auch in unserer Zeit ist. Seine Frau war nämlich, konnte keine Kinder gebären. Und damals war es echt nicht einfach, wenn eine Frau keine Kinder gebären kann. Für die Frau war es nicht einfach, aber auch für die ganze Familie war es nicht einfach. Wir sehen das Ringen bei Abraham über Jahre, wo da das sehr schwierig war. Und jetzt scheint sich das alles zu wiederholen. Seine Frau ist unfruchtbar. Ja, und was macht Isaak? Und das ist das Schöne, was man hier lesen kann, dass Isaak für seine Frau bittet. Er bittet, dass der Herr tun möchte. Das ist Kapitel 25, Vers 21. Und Isaak bat den Herrn für seine Frau, denn sie war unfruchtbar. Das Interessante ist, als Isaak geheiratet hat, war er 40 Jahre alt. Als die Söhne geboren wurden, war er 60 Jahre alt. Es war eine ziemlich lange Zeit, wo er beten musste, wo er gebetet hat, wo er wahrscheinlich immer wieder vor dem Herrn eingetreten ist und für seine Frau gebeten hat. Beten und warten ist oft eine sehr schwierige Situation. Das war bei ihnen so. Aber das Gute ist, dieser Gedanke, er bat für seine Frau. Er hat das nicht einfach so als Schicksal hingenommen. Hat sich nicht darüber geärgert. Er bat für seine Frau. Und später lesen wir, dass als Rebekka schwanger war, dass auch sie zum Herrn fleht. Wir lesen in Vers 22, und die Kinder stießen sich in ihrem Leib. Da sagte sie, wenn es so steht, warum trifft mich dies? Und sie ging hin den Herrn zu befragen. Der Herr aber sprach zu ihr. Und ich werde das jetzt nicht alles nochmal lesen, wir haben schon das letzte Mal das gelesen. Sie ging, um den Herrn zu befragen. Sie hat das auch nicht einfach so hingenommen. Sie ging, um zu fragen, was ist hier los? Und Gott antwortet ihr. Das Interessante ist, als Isaak für seine Frau bat, da lesen wir nicht, dass der Herr direkt sich Isaak offenbarte und sagte, dann und dann, bei Abraham hat er ja das schon zum Teil getan. Aber bei Isaak halt nicht. Er bat für seine Frau und dann lesen wir, sie wird schwanger. Aber da war nicht eine Stimme des Herrn. Aber als seine Frau bittet, da ist es der Herr, der zu ihr spricht. Und Gott gibt da Antworten. Das ist sehr interessant. Ja, und dann zum Ende des Kapitels, da lesen wir diese sehr interessante Geschichte, wie jetzt Jakob, der Jüngere, der kocht ein Gericht und Esau, der Ältere, der Raubbeinige, der Typ des Waldes. Ja, er war ein Jäger. Er war jemand, der wirklich gut im Wald sich ausgekannt hat oder auf den Feldern und gut so jagen konnte. Er kommt nach Hause, er ist müde und er ist hungrig und sagt, gib mir von dem roten Zeug da, das du da gerade gekocht hast. Er wusste noch nicht mal, was es war. Es muss rot gewesen sein. Und Jakob, er sagt, verkauf mir dein Erstgeburtsrecht. Und das war ein Thema. Damals war es ein wichtiges Thema. Vererbung, das war so wichtig. Wer wird der nächste Erbe sein? Wer wird die Verheißungen weitertragen? Zu Rebekka wurde gesagt, dass der Jüngere, dass der Ältere dem Jüngeren dienen wird. Und jetzt hier in diesem Fall ist es der Jüngere, der sagt, ich will dieses Recht haben. Und der Ältere, der das Recht eigentlich hat, das Vorrecht, das Erstgeborenen hat, er sagt, was bedeutet mir doch gar nichts, ich kann mir nichts dafür kaufen. Und jetzt gibt es ja eine Suppe und naja, wenn ich dieses Erstgeburtsrecht dafür abgeben muss, was soll's? Es war für ihn egal. Und Jakob war derjenige, der danach ringt. Man sieht das, wie er danach ringt. Er will das gerne, er ist es aber nicht. Er ist nicht der Erstgeborene, er ringt danach. Und auch wenn er jetzt durch so eine List seinen älteren Bruder beklaut hat, für den Vater hat das nichts bedeutet. Der Vater hätte sowieso, oder der wollte sowieso seinen Esau segnen, das lesen wir dann später. Aber für Jakob war es wichtig. Ich habe mir dieses Recht erkauft für eine Suppe. So einfach ging es damals. Für eine Suppe kann man das Erstgeburtsrecht kriegen. Das war das Kapitel 25. Und jetzt kommen wir ins Kapitel 26 hinein. Und wie gesagt, das ist das Kapitel, das ganz alleine um Isaak geht. Bis auf die letzten zwei Verse. Und wir lesen es einfach. Es heißt hier, und es entstand eine Hungersnot im Lande. Nach der vorherigen Hungersnot, die in den Tagen Abrahams gewesen war, da ging Isaak zu Abimelech, dem König der Philister, nach Gerar. Eine Hungersnot. Damals war eine Hungersnot eine Katastrophe. Die Menschen, die lebten von dem Ertrag des Feldes. Sie lebten von ihren Tieren. Und wenn es nicht genug Gras gibt, geht es diesen Tieren auch nicht gut. Eine Hungersnot. Und wir lesen, dass es eine andere war, als die, die schon in Abrahams Zeiten waren. Und wir lesen davon in 1. Mose Kapitel 12, Vers 10. Da war eine Hungersnot und Abraham ging nach Ägypten. Und jetzt ist wieder eine Hungersnot. Es gibt immer wieder Hungersnöte in unserem Leben. Vielleicht nicht Hungersnöte, wie sie damals waren, dass da nichts gewachsen ist, aber so Zeiten der Dürre, Zeiten, wo wir merken, es geht nicht so richtig voran. Es ist schwierig, schwierige Zeiten, Zeiten, wo man sich so vielleicht ein bisschen alleine fühlt. Eine Hungersnot. Wir müssen durch Hungersnöte ab und zu durchgehen. Und die Frage ist, wie wir durch diese Zeiten hindurchgehen. Abraham ist durchgegangen und er ist nach Ägypten gegangen. War für ihn eine auch schwierige Erfahrung, die er dort gemacht hat. Er ist nämlich dahin gegangen und hat gelogen über Sarah, seine Frau, und hat praktisch ihr Leben aufs Spiel gesetzt. Aber Gott hat trotzdem ihn dann gesegnet. Trotz dieser Hungersnot, trotz diesem Flüchten nach Ägypten, er ist zurückgekommen und ist reicher zurückgekommen. Hat auch Sachen mitgebracht, die später in seinem Leben gar nicht so gut waren, wie Hagar zum Beispiel, diese eine Dienerin, die dann von Sarah als Nebenfrau engagiert wurde und wo Probleme gekommen sind. Das war das, was Abraham dort in Ägypten erlebt hat. Und wir sehen, dass hier auch diese Hungersnot ist. Und Isaac, der geht zu Abimelech. Das ist interessant. Abimelech wird uns auch schon ein paar Kapitel vorher erwähnt, und zwar in Kapitel 20. Es ist die Frage, ob es der gleiche jetzt ist. Es sind nämlich viele Jahre vergangen seitdem. Das war noch bevor Isaac geboren war, dass Abraham zu Abimelech gegangen ist, nach Gerar. Abimelech vom Namen her heißt einfach nur, mein Vater ist König. Und so kann jeder Vater, der König ist, seinen Sohn nennen. Vielleicht war das jetzt ein anderer Abimelech, wir wissen es einfach nicht. Aber er geht dahin zu Abimelech, zu den Philistern nach Gerar. Das ist das Land, wo heute der Gazastreifen ist. Irgendwo dort im Gazastreifen muss das gewesen sein. Da wohnten die Philister. Die Philister wohnten näher zum Meer. Die waren ja auch Seevölker eigentlich. Und näher zum Meer ist vielleicht auch der Boden ein bisschen noch fruchtbarer als irgendwo dort in der Negev-Wüste, wo er vorher war, oder in der Nähe von der Negev-Wüste, das ziemlich schnell dort trocken ist. Aber da ist er hingegangen. Er flieht sozusagen dahin. Und in Vers 2, da lesen wir, und der Herr erschien ihm und sprach, zieh nicht hinab nach Ägypten, bleibe in dem Land, das ich dir sage. Zum ersten Mal lesen wir, dass Gott zu Isaac spricht. Jetzt, wo er auf der Flucht ist, wo er von seiner gewohnten Umgebung weg ist, jetzt auf einmal dort in einem fremden Land, da spricht Gott zu ihm. Und Gott sagt ihm, zieh nicht hinab nach Ägypten, bleibe in dem Land, das ich dir sage. Wahrscheinlich wollte Isaac nach Ägypten. Sonst müsste Gott das ihm nicht sagen, dass er dahin nicht ziehen soll. Wahrscheinlich hatte er vielleicht das Ziel gehabt, okay, ich gehe durch Gerar durch und dann ziehe ich nach Ägypten. Das war nämlich auch der kürzeste Weg nach Ägypten. Und Ägypten war ja immer dieses große Land. Wir lesen in der Bibel nicht so sehr viel über Ägypten, aber wir wissen aus der Geschichte sehr viel über Ägypten. Die waren nämlich sehr fortgeschritten. Sie mit ihren Pyramiden, mit allen möglichen Methoden, wie sie auch das Land bewässert haben. den Nil, der so fruchtbar war, und die Ebenen, neben dem Nil, diese Ebenen, die waren immer wieder überschwemmt, die waren fruchtbar. Da konnte man gut Zuflucht suchen. Und wahrscheinlich hat er sich vorgenommen, okay, ich würde auch nach Ägypten ziehen. Da sind die Menschen reicher, da kann ich viel besser für mein Vieh sorgen. Und Gott sagt ihm, zieh nicht hinab nach Ägypten. Es ist schon schwierig, wenn man sich so einen schönen Plan ausgedacht hat. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber wenn man so sich einen Plan gemacht hat, ich will dies und das machen, okay, ich mache jetzt dieses. Und auf einmal heißt es, stopp. Ich habe was anderes für dich vor. Wenn Gott uns auf einmal stoppt, es ist ab und zu so, dass wir sagen, naja, war das wirklich Gottes Stimme? Hat wirklich Gott das zu mir gesagt? Oder war das vielleicht meine Vorstellung? Vielleicht auch irgendwelche Wahnvorstellungen, dass auf einmal es heißt, nein, mach das nicht? Man kann sich schon Fragen stellen. Gott war hier aber ziemlich deutlich zu Isaak und sagt, mach das nicht. Ist interessant, bei den Patriarchen, alle drei Patriarchen, die waren in Hungersnöten. Das war Abraham, das war Isaak, das war aber auch Jakob später. Und diese drei Patriarchen reagieren ganz verschieden in diesen Hungersnöten. Abraham, er geht nach Ägypten und macht da seine Erfahrungen, kommt dann aber wieder zurück. Isaak durfte nicht nach Ägypten, versagt aber trotzdem und wurde doch reich gesegnet. Jakob, er sollte nach Ägypten. Bei Abraham, da lesen wir nicht, dass Gott irgendwie Abraham sagte, geh nach Ägypten. Er ist einfach dahin gezogen, das war seine freie Entscheidung. Zumindest lesen wir nicht irgendwo in dem Wort, dass da Gott ihm das gesagt hätte. Aber bei Jakob war es dann so, dass es von dem Herrn so vorgesehen war, dass er nach Ägypten ziehen sollte. Also, wenn wir durch Hungersnöte gehen, sind unsere Wege verschieden. Wenn wir durch Schwierigkeiten gehen, sind unsere Wege verschieden, wie wir reagieren, was wir tun sollen, was wir nicht tun sollen. Bei Isaak war es so, er sollte nicht nach Ägypten gehen, auch wenn das vielleicht der beste Plan aus der logischen Seite sein könnte. Aber er sollte es nicht. Gott hat für uns eigene Wege vorgesehen. Und wir müssen dann den Herrn fragen, wie wir reagieren sollen. Was unser Weg in dieser Situation sein sollte, in den Schwierigkeiten, in denen wir sind, wie wir reagieren sollen. Und wir müssen da zum Herrn kommen. Wir wissen es von uns aus nicht. Wir müssen da Gottes Nähe suchen. Wir müssen da von Gott Antworten erwarten. Natürlich können wir so wie Abraham einfach gehen und auf die Schnauze fallen. Können wir machen. Wir können aber auch fragen, Herr, was willst du? Leite du mich in diese Situation. Und es ist meistens besser, wenn wir den Herrn fragen. Aber auch wenn wir gehorsam sind, sind wir nicht befreit davon, Mist zu bauen. Wie wir das jetzt bei Jakob auch sehen werden, bei Isaak sehen werden. Also diese Wüstenzeiten für Isaak bedeutete es, bleib in diesem Land. Und jetzt Vers 3, halte dich als Fremder auf in diesem Land. Und ich werde mit dir sein und dich segnen. Halte dich als Fremder auf in diesem Land. Bau nicht dein Zuhause hier. Halte dich als jemand, der auf der Durchreise ist, auf. Und auch das ist für uns oft ein Problem. Wir bauen so gerne Häuser. Wir bauen so gerne feste Städte, wo wir bleiben möchten. Und doch wissen wir alle, wir sind nur auf der Durchreise. Das wissen wir. Aber wir bauen sehr oft, wir vergessen sehr oft, dass wir eigentlich auf der Durchreise sind. Und das sollte Isaak wirklich ganz deutlich sein. Das sagt Gott ihm. Halte dich als Fremder auf in diesem Land. Hier, das Deutschland, in dem wir leben, ist nicht wirklich unser Zuhause. Und wir müssen uns immer wieder sagen, wir sind hier auf der Durchreise. Wir haben eine kurze Zeit, die wir hier verbringen. Und lasst uns so leben als Fremde, als Wissende. Wir haben eine Heimat. Ja, wir haben eine Heimat. Eine Heimat ist für uns schon vorgesorgt, vorgebaut worden. Jesus sagt, dass er gute Wohnungen für uns vorbereitet hat. Wir haben eine Heimat, aber es ist eben nicht hier. Es ist eben nicht jetzt. Wir sind hier Fremde. Wir sind auf der Durchreise. Wir haben ein anderes Ziel. Wir haben ein höheres Ziel. Diese Häuser, die wir hier haben, die werden über kurz oder lang zerfallen. Die werden nicht ewig bleiben. Alles, was wir uns hier aufbauen, wird nicht für Ewigkeiten bleiben. Das müssen wir wissen. Und das sollte Isaak von Anfang an deutlich im Herzen und auch im Kopf wissen. Ich bin ein Fremder hier in diesem Land. Und Isaak musste dann wirklich geführt werden, damit er wirklich erkennt, dass er hier ein Fremder ist. Aber wir kommen noch dazu. Und Gott gibt ihm eine Verheißung. Er sagt, und ich werde mit dir sein und dich segnen. Was für eine Zusage, die Gott hier dem Isaak gibt. Ich werde mit dir sein. Du bist zwar nur hier ein Fremder, du bist ein Durchreisender. Du bist nur jetzt hier für eine Zeit, weil jetzt eine Hungersnot ist. Aber ich werde mit dir sein und dich segnen. Dieses sagt Gott meistens zu Menschen, die es nicht einfach haben. Er sagte das zu dem Sohn Jakobs, zu Josef, als er im Gefängnis war. Ich werde mit dir sein. Mach dir keine Gedanken, ich werde mit dir sein. Das sagt, diese Zusage gibt er meistens dann, wenn Menschen im Kampf sind, wo Menschen nicht genau wissen. Zum Beispiel, als Josua das Land erobern sollte, da hat Gott auch Josua damit ermutigt und hat gesagt, ich werde mit dir sein, hab keine Angst. Es wird eine schwere Aufgabe sein, jetzt das Volk Israel in das Land hineinzuführen. Ja, es wird schwierig sein, aber ich werde mit dir sein. Hab keine Angst, hab Mut, geh voran. Lass dich nicht von diesen Schwierigkeiten irritieren. Und hier auch zu Isaak, hab Mut, ich werde mit dir sein. Ja, es ist nicht das, was du dir vorgestellt hast. Du hast dir Ägypten vorgestellt, du hast dir dort diese schönen Felder, die grün sind, vorgestellt, gleich am Nil, genug Futter für die Tiere. Aber bleib hier. Aber ich werde mit dir sein. Mach dir keine Sorgen. Ich werde mit dir sein und dich segnen. Und ich denke, es ist die schönste Zusage, die Gott uns jemals geben kann. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage, sagt Jesus. Diese Zusage, ich bin mit dir, ich bin bei dir, du bist nicht allein. Auch wenn du in einer Zeit der Hungersnot, der Schwierigkeiten steckst, du bist nicht allein, ich bin mit dir. Und wir als Christen, die wir sehr oft auch durch Schwierigkeiten gehen müssen, wo es vielleicht nicht leicht ist in unserem Leben, wo wir vielleicht von anderen irgendwie verschmäht werden, Leute tun uns Böses an, wir dürfen wissen, Gott ist bei uns. Jesus sagt, du bist nicht allein, du bist nie allein. Ich bin bei dir, alle Tage, bis an der Weltende. Es wird keine Zeit geben, wo ich nicht bei dir bin. Du darfst sicher sein und darfst versichert sein, dass ich mit dir bin und ich werde dich segnen. Und dann heißt es weiter in Vers 3, denn dir und deinen Nachkommen werde ich alle diese Länder geben. Du bist hier bei den Philistern und im Augenblick sind sie die Gastgeber. Du bist ein Fremder hier.
Du kommst nur kurze Zeit da herein. Aber deine Nachkommen werde ich das alles geben. Dieses ganze Land werde ich ihnen geben. Jetzt nicht. Aber später werde ich das deinen Nachkommen geben. Und ich sehe darin so eine Verheißung, die Gott hier dem Isaak macht. Im Augenblick ist er dort als Fremder. Aber er darf wissen, und das durfte auch Abraham schon vor ihm wissen, diese Länder, in denen du jetzt gerade bist, wo du als Fremder dich fühlst, dir werde ich das alles schenken. Und wisst ihr, wir werden über diese Welt herrschen eines Tages. Im tausendjährigen Reich hat Jesus uns versprochen, dass wir mit ihm herrschen werden. Über dieser Erde, wo wir heute Fremdlinge sind, wo wir heute so durchgehen, unsere kurze Zeit durchleben. Wir werden herrschen mit Jesus. Denn dir und deinen Nachkommen werde ich alle diese Länder geben. Und das geht dann weiter. Und ich werde den Schwur aufrecht erhalten, den ich deinem Vater Abraham geschworen habe. Und ich weiß es nicht, wie viel Isaak von seinem Vater gehört hat. Er hat sicherlich, also als er geheiratet hat, war Isaak 40 Jahre alt und die Frau für Isaak hat ja Abraham durch seinen Knecht holen lassen. Das heißt, er hat 40 Jahre schon Gemeinschaft gehabt. Er hat sicherlich so einiges aus Abrahams Leben gehört. Er hat gehört, wie Gott Abraham herausgerufen hat, in dieses Land, wo jetzt er auch ist, hingebracht hat. Und er hat gehört, dass Gott verheißen hatte, mit Abraham zu sein, ihn zu segnen und seine Nachkommen zu machen, wie die Sterne im Himmel. Damals gab es nicht so viel Beleuchtung, da konnte man schon auch abends gut in den Himmel gucken. Ich habe es, glaube ich, einmal bislang so erlebt in Indien, als wir irgendwo in der Einöde, da gab es, es war nicht Einöde, das war Wald, aber wir sind da stehen geblieben, weil wir sind da durchgefahren durch so ein Naturschutzgebiet und da gab es kein Licht. Und dass man dann nach oben geschaut hat, dachte, oh, so viele Sterne. Heute wissen wir durch die modernen Möglichkeiten, wie viel mehr Sterne es doch sogar dort oben gibt, die unser Auge, normales Auge, nicht so sehen kann. Diese Verheißung, die hat Gott Abraham gegeben. So wie Sterne im Himmel, so wie Sand am Meer, so groß wird deine Nachkommenschaft machen. Der Schwur, der Eid, den Gott Abraham geschworen hat. Gott hat ihn nicht vergessen. Abraham war jetzt tot. Aber Gott hat diesen Schwur nicht vergessen. Man könnte natürlich sagen, okay, Abraham ist tot. Es ist erledigt, das Thema. Nein, es war nicht erledigt, weil die Verheißung, die Abraham empfangen hat, war nicht nur für ihn. Die war auch für seine Nachkommenschaft. Und hier heißt das, ich werde den Schwur aufrechterhalten, den ich deinem Vater Abraham geschworen habe. Es ist gut zu wissen, dass das, was Jesus uns verheißen hat, auch für uns heute gilt. Gott hat seine Verheißungen, die er uns gemacht hat, in der ganzen Bibel, im ganzen seinem Wort, er hat sie niemals vergessen. Gott ist dasselbe. Und er hat niemals vergessen, was er uns zugesagt hat. Und wir dürfen Gottes Wort vertrauen. Wir dürfen auf Gottes Wort bauen. Wir dürfen dieses Wort für uns lesen und sagen, ja, das ist für uns geschrieben. Wir dürfen es für uns anwenden. Gott hat seine Verheißung nicht aufgegeben. Er steht dazu. Und wir sehen das auch in Bezug auf das Volk Israel. Weil Gott zu seiner Verheißung steht, ist das Volk Israel immer noch da. Wie schnell hätte das ganze Volk ausgerottet werden können, wie Völker ausgerottet wurden, durch verschiedene Gefangenschaften, durch verschiedene Kriege, die in der Vergangenheit waren, Und selbst jetzt, vor wie vielen Jahren, ein bisschen mehr als 70 Jahren, da war auch einer, der versuchte, das Volk Israel auszurotten. Mit aller Macht, mit allen Mitteln, die damals der modernen Welt zur Verfügung standen. Aber Gott steht zu seinem Volk. Es ist nicht ausgerottet worden. Es ist heute da. Das Volk Israel hat heute wieder ein Land, was es über Jahrhunderte nicht hatte. Gott steht zu seinen Verheißungen. Er tritt da nicht zurück. Und jetzt gehen wir weiter im Vers 4, weil die Zeit, die geht auch voran. Und ich werde deine Nachkommen zahlreich machen, wie die Sterne des Himmels, und deinen Nachkommen all diese Länder geben, und mit deinen Nachkommen werden sich segnen alle Nationen der Erde. Interessant. Die Nachkommenschaft von Isaak war nicht besonders groß. Es waren 2 Söhne. Und wir lesen nicht, dass er noch weitere Kinder hatte. Von Abraham lesen wir, dass er noch weitere Kinder dann später mit einer anderen Frau, mit der Ketura, hatte. Aber das lesen wir jetzt nicht von Isaak. Er hat 2 Söhne. Und das heißt hier, mit deinen Nachkommen werden sich segnen alle Nationen der Erde. Ist schon sehr interessant. Und dann denken wir an Josef, wie er damals schon gleich kurze Zeit später das Volk Israel gerettet hat. Und wie er auch ein Segen für die Menschen geworden ist, indem er ja die Ernte in der Ertragszeit eingebracht hat und das dann rausgeben konnte, als die Hungersnot war. Das war eine große Hilfe für die Menschen der Umgebung dort. Die sind von weit gekommen, genauso wie dann die Brüder von Josef gekommen sind, von weit, um dort Korn zu kriegen. Josef war ein Segen für Menschen. Aber dann Jesus, was ist er für ein Segen für uns Menschen? Durch ihn haben wir Erlösung. Durch ihn haben wir Befreiung. Er wirkt heute noch. Und das heißt, in deinen Nachkommen werden sich segnen alle Nationen der Erde. Ja, Jesus ist der Segen dieser Erde. Er ist der Nachkomme. Und durch ihn sind wir gesegnet. Vers 5. Das Interessante ist, hier heißt es, dafür, dass Abraham meiner Stimme gehorcht und meine Vorschriften gehalten hat, meine Gebote, meine Ordnungen und meine Gesetze. Es ist schon interessant, dass der Herr hier dem Isaak sagt, dass dieser Segen zu ihm und auch durch ihn deswegen ist, weil Abraham gehorcht hatte. Es war der Gehorsam von Abraham. Es war der Gehorsam von Jesus, der uns zum Segen geworden ist. Und wenn wir dann Abrahams Leben anschauen, dann sehen wir auch, dass sein Gehorsam nicht wirklich immer so gut war. Es heißt wegen dem Gehorsam, und doch war er so oft ungehorsam. Und das ist ein Trost für uns, wenn wir uns erwischen, dass wir gerade mal Wege gehen, die nicht gut sind, dass Gott trotzdem segnet. Dass Gott nicht sofort sagt, okay, Abraham, du hast gelogen, jetzt ist es vorbei. Du hast 2-mal gelogen, jetzt ist es recht vorbei. Nein, Abraham war nicht immer gehorsam. Und doch, er vertraute dem Herrn. Und das ist das Wichtige, dass wir dem Herrn vertrauen. Dass wir immer gehorsam sind, das wird das wohl nicht wirklich in unserem jetzigen Leben geben. Wir sind nicht so perfekt. Und wir versagen selbst in unseren besten Absichten. Auch da, wo wir denken, dass wir dem Herrn folgen, können wir so sehr versagen, indem wir andere übersehen. Indem wir unser Ding machen und über Leichenfass gehen. Das Wichtige ist, dass wir auf den Herrn vertrauen, dass er unser Herr ist und dass wir immer wieder zu ihm zurückkommen. Und das war bei Abraham so. Er ist zurückgekommen zum Herrn. Und auch da, wo er versagt hat, er ließ sich zurückführen, damit er wieder dort ist, wo Gott ihn haben will. Aus Glauben wurde Abraham für gerecht erklärt. Aus Glauben werden wir für gerecht erklärt. Nicht, weil wir es sind, nicht, weil wir es getan haben, sondern im Glauben, weil wir dem Herrn vertrauen. Deswegen haben wir die Gerechtigkeit Christi. Wir lesen weiter in Vers 6. Wir lesen einfach so: So blieb Isaak in Gerar. Er war gehorsam. Er ist da geblieben. Gott sagte: Zieh nicht nach Ägypten, bleib hier. Und er ist gehorsam. Er bleibt. Aber auch da, wo er gehorsam ist, kommen Herausforderungen auf ihn zu. Und auch da, wo er gehorsam ist, merkt er sein Fleisch an ihm rütteln. Und wir sehen in Vers 7, als nun die Männer des Ortes sich nach seiner Frau erkundigten, da sagte er: Sie ist meine Schwester. Denn er fürchtete sich zu sagen: Meine Frau. Er dachte nämlich, die Männer des Ortes können mich sonst wegen Rebekka erschlagen, denn sie ist schön von Aussehen. Irgendwie kennen wir ja diese Geschichte schon so ähnlich, oder? Hatte nicht Abraham die gleichen Erfahrungen gemacht? Das Verrückte ist, Abraham war auch dort in dem gleichen Ortsteil, wo er diese gleiche Erfahrung gemacht hat. Hat Abraham es niemals seinem Sohn erzählt? Ja, ich weiß es nicht, worüber sie sonst so gesprochen haben, Vater und Sohn, als sie so diese lange Wegstrecken machten, da zum Berg Moria, oder wenn sie immer zusammen so saßen. Ich weiß nicht, worüber sie sprachen. Ich meine, heute haben wir ja Fernsehen, da werden wir zugedröhnt mit allen möglichen Sachen. Man spricht ja nicht mehr miteinander. Oder man spricht nur noch über WhatsApp miteinander oder sowas. Aber damals, da gab es sowas doch alles nicht. Man hat doch miteinander gesprochen. Hat nicht Abraham erzählt, was seine Erfahrungen waren? Vielleicht hat er sich auch ein bisschen geschämt, ich weiß es nicht. Aber das Interessante ist, in dem gleichen Ort passiert das Gleiche nochmal. Sowas wie, was weiß ich, 60, 70 Jahre später. Das Gleiche nochmal. Auch bei Abimelech. Wenn jetzt der gleiche König noch war, da hätte er auch gedacht: was ist denn hier los mit diesen Jungs? Sind sie total bekloppt oder was? Ich meine, überlegt euch doch mal, was es für die Frau bedeutet, wenn er sowas zu den Leuten sagt: Sie ist meine Schwester. Es ist seine Frau, die ihm gebracht worden ist, von weit her gebracht worden ist. Ein Geschenk für ihn. Er hat für sie gebetet, dass sie Kinder kriegt. Und jetzt sagt er: Sie ist meine Schwester. Abraham konnte sich noch ausreden und sagen: Ja, sie ist ja auch meine Halbschwester. Er hatte noch irgendwie so eine Möglichkeit, da so einen Haken hinzuschmeißen. Aber Isaak konnte das nicht. Und er mutet es seiner Frau zu und sagt: Sie ist meine Schwester. Und die Männer, die blicken auf sie und begehren sie mit ihren Blicken und vielleicht auch mit ihren Wünschen. Und er lässt einfach seine Frau da so stehen: Sie ist meine Schwester. Weil er dachte: Naja, diese Menschen hier, die können mich ja erschlagen wegen meiner Frau. Weil sie meine Frau ist, erschlagen sie mich, damit sie dann meine Frau für sich nehmen können. Das ist sein Fleisch, was hier ihn voll bestimmt. Er hat Angst und führt seine Frau dann in eine Situation, wo sie Angst haben muss, wo sie nicht mehr geborgen ist, wo sie nicht mehr ihm vertrauen kann, weil er einfach sagt: Sie ist meine Schwester. Was Angst in uns so auslösen kann, wie wir mit dieser Angst so für Schwierigkeiten machen können. Isaak, dieser Mann, mit dem Gott gesprochen hat, wo Gott sagte, ich will dich segnen, ich bin ja bei dir. Kurze Zeit später verleugnet er seine Frau. Es ist so wie Petrus, der Jesus sieht auf dem Wasser gehen und sagt, kann ich zu dir kommen? Jesus sagt, komm her. Und Petrus geht auf dem Wasser. Etwas Erhabenes. Und dann sieht er die Wellen. Dann kommt das Fleisch hoch. Da kriegt er Angst und fängt an zu sinken. So schnell kann es bei uns passieren. Obwohl wir Gottes Größe erlebt haben, obwohl wir seine Wunder in unserem Leben gesehen haben, dass wir auf einmal uns auf das Fleisch sehen und dann versagen letztlich. So wie Isaac es hier getan hat. Wir könnten sagen, Isaac, ey, wie blöd bist du? Aber Gott sagt zu uns, ey Peter, wie blöd bist du eigentlich? Und wir müssen das für uns beziehen. Petrus hat auf der anderen Stelle so ein wunderbares Bekenntnis zu Jesus gemacht. Und dann sagt er, Jesus, tu das nicht. Und Jesus sagt zu ihm, geh hinter mir, Teufel. So schnell können wir so fallen. Und in 1. Korinther 10, Vers 12, da heißt es, wer da denkt, dass er steht, der sehe zu, dass er nicht falle. Es ist eine Ermahnung an uns. Ey, wenn du denkst, du bist stark, pass auf. Es kann schnell passieren, dass du fleischlich reagierst. Es kann so schnell passieren, dass du etwas tust, was überhaupt nicht ein Zeugnis mehr ist. Und auf der anderen Seite muss man auch sagen, wie der Vater, so der Sohn. Er war ein Sohn seines Vaters. Sein Vater versagte, auch Isaac versagte. Und wir gehen weiter, Vers 8. Und es geschah, als er längere Zeit dort war, da blickte Abimelech, der König der Philister, durchs Fenster herab und er sah und siehe, Isaac koste mit Rebekka, seiner Frau. Da rief Abimelech den Isaac und sagte, siehe, sie ist ja deine Frau. Wie konntest du sagen, sie ist meine Schwester? Da sagte Isaac zu ihm, weil ich mir sagte, ich könnte sonst ihretwegen sterben. Oft ist es dann so, wenn wir versagen, dann sind das die Menschen um uns herum, die sagen, ey, wie kannst du nur sowas machen? Also ich verstehe das nicht. Wie kannst du sowas machen? Wie konntest du nur sagen? Oft müssen uns Menschen aus der Welt ermahnen, weil wir fleischlich handeln und versagen. Und hier ist es der König, der blickt, der sieht sie, wie sie miteinander umgehen. Und er sagt, das ist doch niemals eine Schwester. Das kann doch gar nicht sein. Das muss eine Frau sein. Und er ermahnt sie. Und das geht ja weiter. In Vers 10 heißt es, und Abimelech sprach, was hast du uns da angetan? Wie leicht hätte einer aus dem Volk bei deiner Frau liegen können? Und du hättest Schuld über uns gebracht. Wenn wir fleischig reagieren, so ziehen wir oft auch andere mit hinein in diese Schuldfrage. Weil wir eigentlich zu feige sind, zu stehen zu dem, was wir sind, bringen wir Schuld auf andere Menschen. Das ist hier, was Abimelech sagt. Und er sagt sogar so, geht sogar so weit zu sagen, was hast du uns da angetan? Wie konntest du es dir überhaupt erlauben, sowas zu machen? Und wir als Christen, wir müssen, wenn wir fleischlich handeln, wir müssen ermahnt werden. Das macht Gott gnädigerweise durch sein Wort, durch die Gemeinde. Deswegen ist es immer gut, in die Gemeinde zu kommen, weil Gott zu uns da redet. Vielleicht auch durch andere Personen. Aber wenn wir so blind und so taub sind auf die Reden des Wortes Gottes auf das, was Gott in der Gemeinde spricht, was deine Freunde dir sagen, nicht zu hören, dann muss er oft Menschen in der Welt gebrauchen, um uns zurechtzuweisen. Und wie beschämt musste hier dieser Isaak stehen, zu hören, ey, wie konntest du nur so reagieren? Wie konntest du nur dies uns antun? Und die Frage ist oft auch bei uns, was ist nur los mit uns Christen? Warum verstecken wir uns oft hinter solchen fleischlichen Gedanken? Warum sind wir nicht bereit, einfach zu sagen, ja, ich glaube dem Wort Gottes. Ich glaube dem, was Gott mir zugesagt hat. Er ist bei mir. Ich muss keine Angst haben. Und alles, was mir passiert, geht über den Thron Gottes. Isaak brauchte keine Angst zu haben. Und es hat ja auch in der Tat keiner Rebekka angerührt. Aber die Gefahr war da. Und das Leid von Rebekka war da. Und ich weiß nicht, wie sie ihm dann noch weiter vertrauen konnte. Ich hoffe, dass sie es doch getan hat. Aber diese Lektion, die hier Isaak lernen musste, ist eine ganz schwierige Situation. Und dann lesen wir im Vers 11, und Abimelech befahl dem Volk, wer diesen Mann und seine Frau antastet, muss getötet werden. Und hier sehen wir selbst, dass Gott die Mächte der Welt gebraucht, um den Schutz hier für diese Familie zu geben. Keiner durfte sie antasten. Gott beschützte sie. Und er gebrauchte dazu selbst den König hier von den Philistern. Und ja, es ist eine sehr wunderbare Sache, die hier so geschehen ist. Und ich merke, dass meine Zeit eigentlich rum ist. Ich muss jetzt leider abbrechen, weil es gibt jetzt noch viele schöne Sachen, die kommen. Aber das wäre jetzt zu viel. Aber nur mal so ein Ausblick. Isaak wird dort in dem Land gesegnet. Er ist dort in einer Hungersnot und er wird gesegnet. Er hat eine Ernte. Alle beneiden ihn. Dieser Neid führt dazu, dass er von dort weggehen muss. Gott gebraucht dann später den Neid, um Isaak wieder zurückzuführen, dass er merkt, er ist ja doch nur ein Fremdling hier. Gott führt ihn dann wieder zurück. Dann lesen wir noch so einiges über die Brunnen, die er baut. Aber das kommt alles später. Lass uns jetzt zusammen noch beten und ja dann auch zum Abendmahl schreiten. Wir dürfen, und wir machen das ja Woche für Woche, wenn auch nicht vielleicht jede Woche, aber doch versuchen wir einmal in der Woche das Mahl des Herrn hier zu feiern, das Abendmahl. Und es ist schön, dass wir uns da erinnern dürfen. Wir müssen immer wieder zurückgeführt werden, damit wir halt nicht fleischlich reagieren, so wie Isaak. Damit wir immer wieder zurückkommen zur ersten Liebe. Damit wir nicht Menschen werden, die wir meinen, wir können uns über Sachen hinwegsetzen. Deswegen feiern wir das Abendmahl. Wir denken an Jesus. Wir denken an das, was er für uns getan hat. Wir denken daran, dass unsere Erlösung nicht unser Verdienst ist, sondern ein Geschenk Gottes ist. Dass, was wir sind, wir aus Jesus sind, aus Gott sind und nicht, was wir selber getan haben, damit wir nicht anfangen, uns auf die Schultern zu klopfen. Deswegen feiern wir das Abendmahl und ich lese nochmal die Worte hier aus 1. Korinther 11. Ab Vers 23, denn ich habe von dem Herrn empfangen, was ich auch euch überliefert habe, dass der Herr Jesus in der Nacht, in der er überliefert wurde, Brot nahm und als er gedankt hatte, es brach und sprach, dies ist mein Leib, der für euch ist, dies tut zu meinem Gedächtnis, ebenso auch den Kelch nach dem Mahl und sprach, dieser Kelch ist das ist der neue Bund in meinem Blut. Dies tut, so oft ihr trinkt, zu meinem Gedächtnis. Denn so oft ihr dieses Brot esst und den Kelch trinkt, verkündigt ihr den Tod des Herrn, bis er kommt. Wer also unwürdig das Brot isst oder den Kelch des Herrn trinkt, wird des Leibes und Blutes des Herrn schuldig sein. Der Mensch aber prüfe sich selbst, und so esse er von dem Brot und trinke von dem Kelch. Soweit die Worte, die Paulus uns hinterlassen hat. Und lass uns einfach jetzt uns auch Zeit nehmen, das Mahl zu feiern. Ich bitte jetzt nochmal mit uns ganz kurz. Danke, Jesus, dass du zu uns redest. Danke, dass wir auch jetzt zusammen das Mahl feiern dürfen. Und wir bitten dich, dass du das Brot segnest, dass du den Kelch, den Wein oder den Saft segnest. Und Herr, dass du hilfst, dass wir auf dich blicken, dass wir uns daran erinnern, was du für uns getan hast. Und danke, dass du so viel für uns getan hast. So segne du uns jetzt und sei du jetzt in unserer Mitte. Amen.